So, ich hoffe, der Abstand stimmt. Akustik ist okay. Gut. Wir haben vor ein paar Wochen, als ich das letzte Mal den Dienst hatte, einen Start mit dem ersten Johannesbrief gemacht. Und da wollen wir heute weitermachen. Wir wollen aber nicht so nahtlos anknüpfen, weil das immer doch ein bisschen schwierig ist, wenn da ein paar Wochen dazwischen liegen, sondern wir wollen eine ganz kleine Wiederholung so in den wesentlichen Aussagen, den letzten Punkten machen, damit wir uns richtig wohlfühlen und möglichst viel aus dem Text unseres Herrn rausnehmen. Der erste Brief des Johannes. Erstes Kapitel. Was hatten wir da erfahren? Das waren wunderbare Dinge. Dinge, die man sich gar nicht oft genug vor Augen stellen kann. Weil uns unmissverständlich gesagt wurde, wo wir als wiedergeborene Christen leben. Das heißt, es ging um unseren Status. Es ging noch nicht so sehr darum, wie wir leben sollen, sondern es ging darum, dass wir eine unauflösliche Sicherheit haben, weil wir ins Licht unseres Herrn Jesus gestellt sind. Raus aus der Finsternis, ins Licht gestellt und dort bleiben. Also es gibt, auch wenn wir Versagen erleben in unserer Nachfolge, kein Hin und Her, kein Rausgerissen werden aus dem Licht zurück in die Finsternis und umgekehrt, sondern wir sind durch die Wiedergeburt auf der Grundlage von Jesus Christus in die Gemeinschaft mit dem Herrn gestellt. Das war das, was wir uns ganz besonders vor Augen geführt hatten. Das beschreibt unseren Zustand, den wir zunächst mal auch einfach genießen dürfen. Vor allen Dingen, wenn wir gerade erst zum Glauben gefunden haben. Und dann haben wir schon gemerkt, wir haben nämlich aus dem Kapitel 2 einen kleinen Einblick gemacht in die ersten 6 Verse und haben dann gemerkt, jetzt wird aber schon auch davon gesprochen, wie wir leben sollen. Und darum soll es heute gehen, da wollen wir uns heute intensiver mit beschäftigen, und zwar im Prinzip mit den Versen Kapitel 2, 1 bis 17, und zwar im Schwerpunkt Verse 3 bis 17. Und das lesen wir jetzt nochmal gemeinsam. Also 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 1 bis 17. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahrhaftig ist, in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint bereits. Wer da sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Ein bisschen weiter weg. Wer da sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und es ist nichts Anstößiges in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, ihr Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also da haben wir ganz schön viele Wenns in diesem Text, oder? Das ist uns jetzt aufgefallen. Und so ein Wenn klingt immer wonach? Wenn, dann eine Bedingung. Genau. Und das ist jetzt schon was, was uns so aufs erste Lesen mal ein bisschen Mühe machen kann. Ist aber kein Problem, das kriegen wir in den Griff. Zunächst einmal können wir uns als Obersatz, also wir gucken jetzt zuerst mal die Verse 3 bis 6 nochmal an. Und als Obersatz dafür können wir uns drüber schreiben den Vers 6. Über das Verständnis sozusagen. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Wir sind also in die Gemeinschaft mit unserem Herrn gestellt und jetzt soll das Ganze auf dieser Grundlage laufen. Wir wollen also in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn stehen, in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Und dann sagt uns Gott hier, wenn ihr in ihm bleiben wollt, so sollt ihr auch so leben, wie er gelebt hat. Ja, wir kennen das aus dem Petrusbrief. Seid heilig, denn ich bin heilig. Die Trauben hängen natürlich sehr, sehr hoch. Das ist aber, haben wir das letzte Mal schon besprochen, die Zielsetzung. Das ist das, wonach sich unser Herz sehnt, was wir anstreben, wonach wir uns ausstrecken sollen. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das hin und was hängt davon ab? Wir gehen in den Vers 3. Und daran merken wir, dass wir errettet sind, wenn wir seine Gebote halten. Wenigstens einer lächelt milde. Weil ich was gesagt habe, was da gar nicht steht. Ist das sonst noch jemandem aufgefallen, außer ein, zwei Leuten, drei? Ja, vier, fünf? Gut. Was habe ich Falsches gesagt? Errettet. Das ist interessant, oder? Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, steht da, wenn wir seine Gebote halten. Warum, wie komme ich denn jetzt auf das schmale Brett zu sagen, errettet. Ist das nicht ein Gedanke, der euch bekannt vorkommt? Wenn du wiedergeboren bist, dann tust du, was recht ist vor dem Herrn. Oder? Ist doch so ein Gedanke, den wir kennen, oder nicht? Wer sagt uns das in erster Linie aber anscheinend? Also das ist nicht falsch, ja? Mich jetzt nicht falsch verstehen. Aber es steht hier nicht. Es gibt einen ganz wichtigen Unterschied. Die Errettung, dieser Zustand, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben, das ist ein Zustand, der sich nicht mehr verändert. Das ist ein Zustand der Vollkommenheit. Da ist alles erreicht. Das hat Jesus Christus für uns getan. Dass wir seine Gebote halten, ist kein Zustand und hängt auch nicht automatisch daran, dass wir im Licht stehen mit unserem Leben, wo wir leben. Sondern hier wird nicht der Zustand des im Licht Lebens mit dem Gebote halten verknüpft, sondern das ihn kennen. Und von der Wortbedeutung ist hier die Rede von erkennen. Gott erkennen. Also ihn wirklich kennenlernen. Tief kennenlernen. Das ist deswegen so wichtig, weil der Widersacher oft an den falschen Zusammenhang, den ich zuerst angesprochen habe, Errettung, Gebote halten, einen ständigen Versagensvorwurf knüpft und uns damit ständig anklagt. Wenn du wiedergeboren bist, dann sollte es doch wohl möglich sein, dass du auch seine Gebote hältst. Denn wenn dir das nicht gelingt, dann darfst du doch berechtigte Zweifel am Wiedergeborensein haben oder nicht. Es ist nicht so ganz falsch, oder? Aber in der Absolutheit, wie es uns oft an den Kopf geklatscht wird, ist es auf jeden Fall nicht richtig. Und hier steht es auch so nicht. Natürlich, da wo wir wiedergeboren sind, man wird an unseren Früchten, wie man so schön sagt, an den Werken merken, wessen Geisteskind wir sind. Das ist richtig. Aber diese Bedingung, die hier angesprochen ist, die ist sehr wichtig. Hier ist eine Beziehung aufgezeigt zwischen dem Kennen Gottes und der Fähigkeit, seine Gebote zu halten. Und das ist etwas ganz anderes als dieser Automatismus, der in unserem Leben, wie wir alle wissen, ja eh nicht funktioniert. Und hier geht es ja, der Anspruch sagt ja, der Obersatz sagt, richte deinen Lebenswandel so ein, dass du die Gebote hältst. Es geht also irgendwie um Gehorsam. Es geht darum, dass mein Leben eine Richtung bekommt, eine Qualität bekommt, in der das Gebote halten die Regel ist. Und das Versagen die Ausnahme. Und dieser Gehorsam, da müssen wir uns ja fragen, wo kommt denn der her? Lege ich da einen Schalter um? Ab morgen klappt das alles. Ich bin zuversichtlich. Ich reiß mich zusammen. Ich will das jetzt. Hat das Aussicht auf Erfolg? Schmerzverzerrte Gesichter, genau. Also das funktioniert nicht. Das haben wir ja vielleicht auch schon probiert. Das ist völlig aussichtslos. Das wäre etwas aus uns heraus. Das geht nicht. Was wir aber hier sehen ist, dass der Glaube und das Handeln untrennbar zusammengehören. Dem Glauben muss die Tat folgen. Wer beschreibt uns das ganz besonders? Im Wort? Jakobus. Wir schauen mal eben in Jakobus. Jakobus Kapitel 1 steht in der Reihenfolge interessanterweise hier weiter hinten, war aber als Brief vorher schon da. Also vor dem ersten Johannesbrief. Jakobus Kapitel 1, ein paar Verse. 6 Stück, 19 bis 25. Wir werden sehr freundlich angesprochen. Darum, meine geliebten Brüder. Es geht jetzt ums Tun, ja. Überschrift habt ihr wahrscheinlich auch im Text. Zuhörer und Täter. Also es geht ums Tun. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Mannes Zorn bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt. Denn wenn ihn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Gesicht im Spiegel betrachtet. Nachdem er sich betrachtet hat, geht er davon und vergisst sofort, wie er ausgesehen hat. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin beharrt und nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Werkes, der wird in seinem Tun glückselig sein. Eine tolle Zusage. Wie fängt denn das Ganze an? Es geht ums Tun. Und irgendwie heißt es dann aber, tu lieber mal erstmal gar nichts, oder? Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell, ja wozu? Aktionismus? Nein, zum Hören. Man könnte auch sagen, zum Zuhören. langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also irgendwie ist erstmal gar nicht so viel Tun gefragt. Ist interessant, denn wenn wir zum Tun aufgefordert werden, dann wollen wir ja eigentlich loslegen, unsere Talente zeigen, unsere Möglichkeiten entfalten, unsere Erkenntnisse eventuell sogar durchsetzen. Und jetzt sind hier Dinge angesprochen, die wichtig sind als allererstes, wenn wir das Richtige tun wollen. Ich erinnere mich an die Predigt von unserem Wangener Bruder. Der hat doch erzählt, dass die Leute nicht richtig zuhören können. Erinnert ihr euch? Deswegen hat er ja auch zu uns gesagt, wir sollen mal die Bibel stecken lassen und ihm zuhören. Also ich habe nichts dagegen, wenn ihr mitlest, im Gegenteil. Aber das ist hier als erstes mal gefragt. Das ist das Einzige, was wir zuerst schnell tun sollen. Also eifrig sein darin, zuhören. Dann aber nicht gleich den Mund aufmachen. Langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Was ist denn mit dem Zorn? Also wenn ich gehört habe und noch nichts sagen darf, oder mal Inge ist was gesagt worden, dann steigt so der Ärger hoch. Und wenn ich persönlich an den Ärger noch einen Brandbeschleuniger dran tue, dann wird Zorn draus. Und warum ist Zorn nicht gut? Weil unser Zorn ein Problem hat, er ist nie heilig. Egal worauf oder worüber wir zornig sind, wir sind nicht in der Lage zu heiligem Zorn. Den hat nur Gott, wenn er gerecht richtet. Und damit das klargestellt ist, steht es hier auch einfach gleich nochmal. Denn des Mannes Zorn bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Was macht Zorn mit uns? Er schwächt uns. Wir verlieren den Blick für den Herrn, wir verlieren den Blick für den Menschen oder die Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen. Wir sehen nur noch unsere Meinung, unser Interesse. Und wenn das alles nicht berücksichtigt wird, wie wir uns das vorstellen, dann kann das auch zu Bitterkeit führen. Zorn ist ein wunderbarer Boden für Bitterkeit. Vor allen Dingen dann, wenn er nicht wie in der einen Variante rausgebrüllt wird, wo dann in Beziehungen andere verletzt werden, sondern wenn der Mensch den Zorn mit sich herumträgt und seelisch heftigste Kämpfe erlebt. Das schwächt. Und was ist, wenn der Mensch geschwächt ist? Wer kommt dann auf den Spielplan? Der Teufel, der Widersacher. Genau. Also das Tun will recht angefangen sein. Da ist gar nicht so viel Handeln gefragt erstmal. Da geht's ums Zuhören. Was sagt uns Gottes Wort? Was sagen uns Geschwister? Lass ich mir was sagen? Und dann denke ich erstmal drüber nach. Trag das mit mir rum. Mach nicht gleich den Mund auf und sag was Schnelles dazu. Und klär meine Missverständnisse und meinen Ärger, bevor Zorn draus wird, mit dem Herrn oder mit Geschwistern. Und dann gelingt es mir, diese Unsauberkeiten abzulegen und die Bosheit, die in mir steckt, und mit dem Wort mit Sanftmut umzugehen, so wie es hier steht. Und dann erst bin ich in der Lage, recht zu handeln und das Richtige zu tun. Dann erst handle ich auf der Grundlage der Voraussetzungen, die dann dazu führen, dass ich glückselig sein kann. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in Jakobus. Dieses Tun ist aber wichtig, weil es in erster Linie ja auch, wie wir hier sehen, eben an dem Vers 3 und dann an dem Vers 4 auch gleich noch, es geht eben zuerst mal ums Zuhören und darum, in dieser Beziehung, in die wir gestellt sind, in die Gemeinschaft, in dem Zustand, im Licht, in dem wir jetzt stehen, zu entdecken, mit wem wir denn da Gemeinschaft haben. Und da ist es gar nicht so sehr dran, dass wir was sagen. Da ist es erst mal dran, dass wir nachforschen und unseren Herrn kennenlernen. Denn das Merken, das ist ja auch ein Vorgang, der allmählich kommt. Kennenlernen kann man nur jemanden, mit dem man Gemeinschaft hat. Und je mehr man diese Gemeinschaft vertieft, umso mehr lernt man ihn kennen. Das ist also die Aufgabe, die wir jetzt haben. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch merken, dass wir unseren Herrn immer besser kennenlernen. Und was dann passiert, sehen wir gleich. Wir schauen mal den Vers 4 an. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Mir fällt bei diesem, ich kenne ihn, immer dieser Abschnitt aus dem Gleichnis mit den anvertrauten Talenten an. Wir gucken mal kurz in Matthäus 25 ein paar wenige Verse an. Matthäus 25, ab Vers 14, da steht das, beziehungsweise da fängt das Gleichnis mit den anvertrauten Talenten an, das brauchen wir jetzt nicht alles zu lesen, ihr wisst ja, da gibt es verschiedene Knechte, einer kriegt 10 anvertraut, einer 5, einer 1 und am Ende wird abgerechnet, der Herr kommt wieder und fragt, was habt ihr daraus gemacht? Und der erste hat weitere dazu, 10 dazu gewonnen, der zweite weitere 5 und der letzte hat es verbuddelt und zieht es jetzt wieder raus und will es dem Herrn zurückgeben. Da hast du es wieder. Und jetzt gucken wir uns diesen kurzen Dialog an. Das ist ab Vers 24. Also Kapitel 25, Vers 24. Da kam auch der, der ein Talent bekommen hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh, da hast du, was dir gehört. Antwort vom Herrn. Sein Herr aber antwortete ihm, du böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgeteilt habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern geben sollen und bei meinem Kommen hätte ich das meine mit Zinsen zurückbekommen. Also von so einem ist hier in Vers 4 die Rede. Wer sagt, ich kenne ihn und kennt ihn aber eigentlich nicht? Denn der Knecht, der hier dieses Talent anvertraut bekam, der kannte ihn ja nicht. Denn er hatte einen gütigen Herrn. Sein gesamtes Verhalten beruhte auf einer kompletten Fehleinschätzung. Er lag voll daneben. Und dementsprechend war dann auch die Abrechnung, fiel die dann aus. Nicht erwartungsgemäß. Also wir sollten bemüht sein, unseren Herrn wirklich kennenzulernen. Denn dann werden wir auch in die Lage versetzt, seine Gebote zu halten. Und sind nicht so ein Lügner wie der Knecht, von dem wir gerade gelesen haben. Gucken wir Vers 5 an. Oder noch vorher. Die Frage stellt sich ja jetzt, wie lerne ich denn den Herrn kennen? Wie mache ich das? Vorschläge?
Bibel lesen.
Bibel lesen, ja. Könnt ihr was damit anfangen, wenn ich sage, ihr braucht eine Schaufel?
Graben.
Wir schauen mal in Sprüche. Sprüche Kapitel 2. Da steht beschrieben, wie es möglich ist, Gott zu erkennen. Erkenntnis Gottes zu gewinnen. Also Erkenntnis von Gott. Rauszufinden, wer er ist. Sprüche Kapitel 2, Abvers 1. Mein Sohn, wenn du meine Rede annehmen und meine Gebote bewahren wirst. Jetzt ist auch interessant, was dann kommt. Wie macht man das? Rede annehmen und Gebote bewahren, indem dein Ohr auf Weisheit achtet. Also auch, wie es geht ums Zuhören. Und sich dein Herz, dieses falsche Herz, was wir oft unserem Herrn hinlegen müssen, und sich dein Herz um Verständnis bemüht. Ja, Wenn du mit Eifer danach rufst und darum betest, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verstand. Und so geht es weiter. Also es ist Eifer gefragt. Lesen mit Eifer, mit einem offenen Ohr, das auf Weisheit achtet, mit einem Herzen, das um Verständnis bemüht ist und mit der Aussicht, einen Schatz zu entdecken, mit der Erwartung, einen Schatz zu entdecken. Wenn wir das machen, dann werden wir nach und nach Gott kennenlernen. Und was werden wir dann kennenlernen an Gott? Vor allen Dingen, welche Eigenschaft ganz besonders? Die erste und wichtigste Eigenschaft, die uns Gott immer vorhält, auch hier im Text, die Liebe. Dann werden wir vor allen Dingen Gottes Liebe erfahren und kennenlernen. Wir schauen in Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollendet. Das ist interessant, oder? Einer, der das Wort Gottes halten kann, der tut das deswegen, weil wahrlich, wir wissen, was das heißt, wenn im Wort wahrlich steht, wenn wahrlich die Liebe Gottes vollendet, also zur Vollkommenheit gereift ist in einem Menschen. Also ein Mensch, der vollkommen aus Gottes Liebe schöpfen kann, der das, was in ihn geschenkt ist, in ihn investiert ist, wiedergeben lernt, so einer, der kann Gebote halten. Das ist der Weg. Denn daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wenn wir in der Lage sind, die in uns investierte Liebe wiederzugeben, einmal Gott gegenüber zu erwidern und aber, wie wir gleich noch lesen werden, auch unserem Nächsten, unserem Bruder, der Schwester gegenüber, den Außenstehenden gegenüber. Wenn wir uns darin üben, dann können wir Gebote halten. Also wenn wir diese Abschnitte zusammenfassen wollen, müssen wir feststellen und sagen, wichtig ist schon mal, wir reden hier von einem Prozess, nicht von einem Automatismus. Je mehr, könnte man auch sagen, wir Gott erkennen, je mehr wir seine Liebe erwidern, umso mehr gelingt es uns, seine Gebote zu halten. Als Zusammenfassung für diese Verse 3 bis 6. Und dann schreibt uns Johannes hier von dem wichtigen Gebot, was man schon kennt aus dem Alten Testament, die Liebe Gottes. Und was wir in besonderer Weise im Neuen Testament nochmal im Johannesevangelium, aus dem Johannesevangelium kennen, die Liebe, die eben in Jesus Christus von Gott bewiesen ist, aus der wir schöpfen dürfen. 1. Johannes 13, 2 Verse lese ich vor. Kapitel 13. Die Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, ja, da spricht Johannes hier davon. In Vers 8, und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahrhaftig ist, in ihm, in Jesus Christus und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint bereits. Ein neues Gebot gebe ich euch, hat Jesus da gesagt, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und dann stellt Johannes hier in diesem ersten Johannesbrief diese Bedeutung dieser Erfahrbarkeit von Liebe in der Gemeinschaft ganz besonders heraus und sagt, wenn das nicht da ist, dann ist es finster. Wenn das fehlt, dann wird das Licht zurückgedrängt. Dann wird's duster in der Gemeinschaft. Wer da sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Ja, also die Leute, die nicht wirklich mit ihrem Herzen umgekehrt sind, die nicht wirklich wiedergeboren sind, die nur so tun, als ob, die versuchen sich sozusagen an eine Kultur in einer Gemeinde, an Regeln, an Umgangsformen nur anzupassen und da mitzulaufen, aber eigentlich in ihrem Herzen noch Hass hochkommen lassen können und dem Hass Raum zu geben, bereit sind, die leben noch in der Finsternis. Die sind gar nicht im Licht. Also diese Bedeutung ist für unsere Gemeinschaft untereinander nie zu unterschätzen. Das ist der Kern, der Dreh- und Angelpunkt einer gelungenen Gemeinschaft. Und jetzt stellt Johannes in den Versen 12 bis 14 nochmal raus, dass dieses Erkenntnisgewinnen und diese Fähigkeit, die Gebote einzuhalten, auch mit dem Wachstum im Glauben verbunden ist. Wir reden hier zuerst in Vers 12 von den Kindern. Ich schreibe euch, ihr Kinder. Das sind also die, die gerade erst zum Glauben gefunden haben. Weil euch die Sünden um seines Namens Willens vergeben sind. Wunderbar. Das reicht erstmal. Ja? Wer jung im Glauben ist, der freut sich einfach erstmal an diesem neuen Status, an diesem neuen Leben. Versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Die Väter, die sind schon länger dran. Die haben vielleicht schon Sprüche 2 gelesen, vielleicht schon wiederholt gelesen und andere Dinge auch und haben schon darin gearbeitet, dass die Erkenntnis zunimmt. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und zwischen den Kindern und den Vätern stehen die jungen Männer. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer. In welcher Situation stehen die? Die sind hochgradig angegriffen. Auf die stürzt unheimlich viel ein, weil ihr den Bösen überwunden habt. Die werden umworben. Da wird versucht, dieses Leben, was gerade noch weich ist, im Umbau ist, in der Phase der Festigung, in eine Richtung zu gehen. Da wird dran gezerrt und gezogen, da wird drum geworben. In welche Richtung soll es denn gehen? Und Johannes macht hier den jungen Männern Mut und sagt, ihr könnt den Bösen überwinden, ihr habt ihn überwunden. Im Herrn Jesus Christus seid ihr Überwinder. Ich habe euch, ihr Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid. Nochmal ein Wort der Ermutigung. Und das Wort Gottes in euch bleibt. Und ihr den Bösen überwunden habt. Schauen wir uns die letzten drei Verse noch an. Verse 15 bis 17. Lesen wir die nochmal zusammen. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Unsere Liebe wird umworben. Wen sollen wir lieben? Sollen wir den Herrn lieben? Sollen wir die Welt lieben? Oder das, was in ihr ist? Jeden Tag bekommen wir reichlich Angebote. Der Herr bietet sich freundlich und beständig an, aber der glitzert nicht so toll. Der macht eine ganz andere Werbung. Seine Werbung ist auch nicht so kurzlebig, die ist auf die Ewigkeit gerichtet. Der Teufel, der wirbt für das Jetzt und Hier. Gönn dir, mach, genieße. Gott hat nichts gegen das Genießen, ganz im Gegenteil. Ja, er sagt, ich möchte, dass ihr Leben habt und dass ihr es im Überfluss habt. Aber es ist ein Leben mit einer anderen Perspektive. Es ist ein Leben, was auf die Ewigkeit schauen gelernt hat. Interessant ist, das wird ja in der Jugend öfter mal diskutiert, die Welt, was heißt denn die Welt eigentlich? Was ist denn die Welt? Die Disco, die Party, die Klamotten, was genau? Können wir da mal drüber reden? Wie lang die Hose, wie der Rock, das Shirt? Wo gehe ich hin? Was ziehe ich an? Mit wem darf ich noch abhängen? Interessant ist, dass das hier auf drei Dinge reduziert werden kann. Hier steht alles, was in der Welt ist, Doppelpunkt. Es ist gar nicht so schwierig, weil wir müssen es nicht an bestimmten Dingen festmachen. Was dahinter steht, das steht hier. Worauf lässt sich das Einzelne jeweils zurückführen? Wo hat es seinen Ursprung? Was der Welt zugeordnet werden kann, hat entweder seinen Ursprung in der Lust des Fleisches oder in der Lust der Augen oder im Hochmut des Lebens. Mehr gibt's nicht. Alle Probleme, die mir in der Welt begegnen können, kann ich darauf zurückführen. Im Ergebnis. Jetzt heißt es hier, liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Was heißt denn die Welt an sich lieben? Ja, das ist eben, wenn ich mich hingebe dem Jetzt und Hier. Wenn ich all meine Aufmerksamkeit, meine Zuneigung auf etwas Zeitliches, Endliches setze. Wenn ich jeden Blick auf die Ewigkeit aus meinen Gedanken streiche. Ja, so wie der Prediger einmal so herausfordernd sagt, lasst uns trinken, sagt, lasst uns fröhlich sein, lasst uns feiern. Was weiß ich, was morgen kommt, so ungefähr. Ja. Und am Ende des Buches fasst er die Summe zusammen, fürchte Gott und tu das Richtige, tu das Gute, meide das Böse. Das, was Hiob ja gelungen ist. Also wenn ich die Welt nicht liebe, dann liebe ich die Ewigkeit. Das heißt, ich freue mich auf die Gemeinschaft, auf die Ewigkeit mit dem Herrn. Ich schätze sie. Ich weiß, um welch unendlich hohen Preis sie mir erworben wurde. Und dann gibt es die Dinge in der Welt. Das sind all die Klunker- und Glitzersachen, die durchaus schönen Dinge, die uns vor allen Dingen der Widersacher ständig vor Augen stellt und von denen er möchte, dass wir unser Herz daran verlieren, dass wir letzten Endes diese Dinge anbeten, sodass sie uns zu Götzen werden, sodass unsere Anbetung nicht mehr allein Gott zukommt, sondern dass wir ein gespaltenes Herz kriegen. Und wir sehen ja an diesen Dingen, die Liebe ist ja auch wieder nichts, was ich per Schalter zuordne. Da kann ich ja keine Weiche stellen. Also entweder hier oder da. Also das wäre schön, ja. Sondern die Liebe ist ja etwas, was auch genährt werden muss. Bei uns jedenfalls. Bei Gott ist die Liebe eine unveränderliche Entscheidung, nur unser Bestes zu suchen. Sie ist nicht davon abhängig, ob wir liebenswert sind, ob wir uns liebenswert benehmen. Und das ist auch die Liebe, aus der wir lernen müssen zu schöpfen. Das ist eine Entscheidung, eine Liebesentscheidung, die wir durchaus für uns immer wieder uns mal vor Augen stellen dürfen. Zu dieser Liebe sind wir nur mit Hilfe des Geistes Gottes fähig. Denn das ist die Liebe, die ihn auszeichnet. Und wir sind in unserer Liebe oft gefühlsbetont. Was lieblich ist, das erwirbt ganz schnell unsere Zuneigung. Was sich nicht lieblich benimmt, dem kehren wir gerne den Rücken, das nervt. Und da müssen wir uns lernen, aus der Liebe Gottes zu bedienen. Die Lust des Fleisches, das sind unsere Bedürfnisse. Essen, schlafen, bestimmt sich auch mal bewegen, auch sich kleiden wahrscheinlich. Das ist so dann der fließende Übergang zu den Lust, zur Lust der Augen. Was entdecken, was einem gefällt. Und für die Jugend auch ganz besonders gefährlich, der Hochmut des Lebens. Wenn man älter wird, merkt man, dass seine Kraft nachlässt. Also so spätestens würde ich mal sagen, ab 45 geht es los. Ich habe es also schon gemerkt. Reichlich. Wenn man 22 oder 25 ist, da gibt es kein Ende. Da ist man vielleicht mal ein bisschen müde, aber ansonsten, wir machen das, ja. Das ist der Hochmut des Lebens, diese Fähigkeit, aus einer schier unerschöpflichen Kraft, also zumindest in der eigenen Wahrnehmung, in der eigenen Einbildung schöpfen zu können. Da ist die Jugend besonders herausgefordert. Also das ist hier die Herausforderung, die wir haben, die uns begegnet, dass wir uns fragen, wem gehört unser Herz? Wo stehen wir in unserer Liebe? Wie gehen wir mit der Welt und mit den Dingen in der Welt um? Wir dürfen uns an den Dingen, die Gott auch in diese Welt gestellt hat, erfreuen, an der Natur, auch an den schönen Dingen, die da sind. Aber wir müssen lernen, das richtige Gewicht zu geben, unser Herz nicht dran zu hängen. Wir fangen beim nächsten Mal, so Gott will, nehmen wir dieses Thema wieder noch einmal mit, machen da also sozusagen einen kleinen überlappenden Anschluss. Und für heute ist es das gewesen und ich hoffe, es kann jeder mitnehmen, dass es diese Wenn-Dann-Bedingung gerade nicht gibt, sondern dass wir in einem Lernprozess stehen, den wir mit Eifer und Ernst angehen sollen, indem wir die Zielsetzung haben, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, indem wir uns nie entmutigen lassen. Vielleicht da auch noch einmal zwei Verse, die wir das letzte Mal schon gelesen haben aus Psalm 37, 23 und 24. Der Herr lässt die Schritte eines Mannes fest werden. Und er hat Freude an seinem Weg. Fällt er, stürzt er doch nicht. Denn der Herr hält ihn bei der Hand. Amen.